Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Alan Posener, Autor für die Welt, Autor zahlreicher Bücher, unter anderem über John Lennon, William Shakespeare, Stalin oder auch den Papst, den früheren. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Irgendwas Neues in Planung?
Nee, ich bin vollauf beschäftigt mit meiner Gruppe, mit meiner Band. Da ist zum Schreiben. Ich schaff's gerade mal für die Zeitung, mehr nicht.
Okay, gut. Wir haben ja auch dankenswerterweise Hinweise bekommen, was man so lesen sollte. Gerade in den Nachrichten auch Thema. Die Shortlist des Deutschen Buchpreises ist bekannt gegeben. Herr Posener, darüber werden wir sprechen heute und über noch so manch anderes, was diesen Tag bestimmt. Was passiert am Golf nach den Angriffen auf die saudischen Ölanlagen? Das ist die nach wie vor gefährlich schwelende Frage. Donald Trump gibt eine Antwort.
We have military power, the likes of which the world has never seen. I'm not concerned at all. I'd like to avoid it.
Also die militärische Macht, die habe Amerika, aber er wolle einen Krieg vermeiden. Er wolle mit niemandem einen Krieg, sagt der US-Präsident. Frage wäre natürlich auch, mit wem eigentlich? Ist der Iran verantwortlich für die Drohnenangriffe, wie es ja gerade die Hardliner, die Falken in der amerikanischen Politik unterstellen? Ich spreche darüber mit dem Weltjournalisten Alan Posener, heute mein Gast. Herr Posener, darf ich Sie, wenn es um den Iran, wenn es um diese Region geht, als Falken bezeichnen?
Ja, 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 das dürfen Sie schon. Seit Jahren sage ich, es ist kein, habe ich nicht erfunden, sondern es ist die Meinung von vielen Leuten, der ich mich anschließe, dass der Iran ein destabilisierender Faktor ist. Denken Sie an Syrien, denken Sie an Libanon, wo die Hisbollah faktisch die Macht übernommen hat und Israel bedroht. Denken Sie an die Hamas, denken Sie an die Houthi-Rebellen im Jemen. Denken Sie an den Irak, wo die Schiitenmilizen von Iran gestützt dort das Land faktisch kontrollieren. Also der Iran ist der destabilisierende Faktor in der Region schon seit Jahren. Und seit Jahren wird ihm nichts entgegengesetzt.
Nichts?
Naja,
ich meine, es gab den Versuch eines Abkommens, also über diplomatischen Weg. Es gab den Versuch, über ganz massive Sanktionen das zu machen. Ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre.
Na gut, der sogenannte Atomvertrag, der war ein Fehler von Anfang an, weil er im Grunde genommen den Iranern gesagt hat, warte 10 Jahre, dann dürft ihr Atomwaffen bauen. Das war ein Geschenk und kein Abkommen. Der Oil-Boykott jetzt von Trump, der war schon richtig. Nur leider haben sich die Europäer dem nicht angeschlossen. Und deshalb haben die Iraner gesagt, gut, wir können, anstatt dass wir isoliert werden, können wir die USA und Saudi-Arabien isolieren. Und die sind dabei, das zu versuchen.
Jetzt haben wir natürlich in der Region leider das Problem, dass wir da mit lauter Playern zu tun haben, mit denen man eigentlich am liebsten gar nichts zu tun haben würde. Ich weiß nicht, ob Sie damit übereinstimmen, aber bei Saudi-Arabien würde ich eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen kommen, wie mit Blick auf den Iran. Saudi-Arabien spielt eine ähnlich destruktive Rolle, mindestens wenn man auf den Jemen guckt, auf den Bürgerkrieg. Wie geht man denn jetzt mit diesem Dilemma um? Mit militärischer Gewalt, sagt das der Falke Alan Posener?
Als Ultima Ratio, notfalls ja. Ich meine, wir haben ja nicht angefangen und die Saudis haben übrigens auch nicht angefangen. Es gibt ja den Spruch, er ist vielleicht ein Schurke, aber er ist unser Schurke. Und das gilt für die Saudis. Sind ja keine, also was die Menschenrechtssituation dort ist furchtbar. Die Situation der Frauen ist nicht gut und so weiter. Und der Mord an dem Journalisten Khashoggi ist unverzeihlich und so weiter.
Und der Jemen, nicht zu vergessen, den Jemen.
Na, in Jemen antwortet Saudi-Arabien, indem es die legitime, auch von uns anerkannte Regierung in Jemen schützt gegen von Iran unterstützte Rebellen, die ja auch nicht gerade von Pappe sind. Und es wird ja noch erlaubt sein, eine international unterstützte Regierung zu stützen. Das haben die Kräfte des Westens im spanischen Bürgerkrieg, wenn Sie mal denken, ja auch getan.
Und die Frage ist halt immer, wie man auch in so einen Konflikt eingreift. Und nicht ohne Grund hat ja auch die deutsche Bundesregierung zu einem gewissen Zeitpunkt beschlossen, nicht nur wegen Khashoggi, wegen des Journalisten, der ermordet wurde, sondern auch wegen dieser Bürgerkriegssituation, wir liefern keine Waffen mehr. Jetzt gibt es eine frische Diskussion, ist vielleicht noch etwas zu viel gesagt. Es gibt zumindest eine Stimme aus der deutschen Politik, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart, der sagt, vor der jetzigen Situation müssten wir eigentlich darüber nachdenken, es wäre eigentlich wieder richtig, dass wir an Saudi-Arabien Waffen liefern von deutscher Seite. Einverstanden?
Grundsätzlich ja. Ich meine, unsere Politik ist sowieso schizophren. Nicht wahr? Wir liefern Waffen, aber wenn sie gebraucht werden, sagen wir, das ist eine Krisenregion, wir liefern sie nicht weiter. Oder wir liefern Waffen so lange, bis irgendjemand angegriffen wird und dann sagen wir, wir liefern nicht weiter. Also wir sind dort wirklich nach dem Motto, wir möchten ganz gern verkaufen und Geschäfte machen, aber wir möchten dabei gut aussehen. Also jetzt konkret weiß ich gar nicht, ob Saudi-Arabien unsere Waffen braucht. Man hat ja gesehen, die irre Geschichte ist, es konnte ein gezielter Drohnenschlag von irgendwo aus dem Nordosten diese Ölanlage, die wichtigste Ölanlage der Welt, die größte in Saudi-Arabien, sehr gezielt treffen. Das war militärisch, muss man sagen, Hut ab, eine Meisterleistung. Die Frage ist, wie will sich Saudi-Arabien dagegen wehren? Welche Waffen braucht sie? Aber die Waffen, die Saudi-Arabien braucht, um seine Ölanlagen, und tun wir nicht so. Wir benutzen das Öl doch auch.
Ja, aber Herr Posner, vielleicht ist das genau der Punkt. Ich meine, dass unsere große Sorge um diese ganze Situation liegt vor allem darin begründet, dass der Ölpreis so stark gestiegen ist wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Jetzt kann man nun als Falke oder Taube darüber diskutieren, wie geht man militärisch damit um. Man könnte natürlich auch politisch sagen, das Problem ist das Öl. Und das ist noch ein Grund mehr dafür, dass wir uns davon so schnell wie möglich durch Energie- und Verkehrswende verabschieden.
Ja gut, da bin ich ja sowieso seit langem dafür, dass wir uns von diesen schrecklichen Despoten in der ganzen Region und anderswo, auch vom russischen Gas durch eine Energiewende, möglichst schnell emanzipieren. Aber kurzfristig haben wir hier eine Situation, und es geht eben nicht nur ums Öl. Es geht in Syrien nicht ums Öl, es geht im Libanon nicht ums Öl, es geht, wenn es um Hisbollah und Hamas gegen Israel geht, nicht ums Öl. Da geht es um den Versuch einer Theokratie, sich aufzuspielen als regionale Macht, und ich glaube, das möchten wir auch nicht.
Darf die Polizei bei Demonstrationen Fotos vom Geschehen machen, um diese dann als Teil ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf Social-Media-Kanälen, also auf Facebook oder auf Twitter, zu verbreiten? Diese Frage muss das Oberverwaltungsgericht Münster klären. Zwei Leute haben geklagt, die sagen, das geht nicht. Zwei Leute, die sich auf einem Foto wiederfanden von einer Demo gegen rechts in Essen im Mai 2018, das die Polizei erstens gemacht hatte und zweitens dann auch gepostet hatte auf Facebook und Twitter. Alan Posner ist mein Gast heute, Journalist und durch 68, glaube ich, auch Demo erprobt, oder?
Ja, ah, ja. So viele, ja.
Darf die Polizei das oder soll man es lassen?
Ja, ist interessant. Ich fand, dass die Argumentation der Polizei sehr einleuchtend war. Sie haben gesagt, wer auf eine Demo geht, der will ja gesehen werden. Wenn wir noch ein Bild von der Demo posten, dann wird das Anliegen der Demonstranten ja noch weiter verbreitet. Was ist dagegen zu sagen? Und das scheint einleuchtend, bis man sich mit der Rechtslage beschäftigt. Und das heißt, die Polizei darf bei Demonstrationen und anderen solchen Ereignissen nur fotografieren, wenn sie der Meinung ist, von einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen gehe eine Gefahr aus. Das ist eindeutig. Also nicht das Posten ist das Problem. Ich finde, aber dann muss die Polizei halt ein Bild von der Presse nehmen. Aber selbst fotografieren darf die Polizei nur in Gefahrensituationen.
Ja, genau, das ist die Rechtslage. In der ersten Instanz hat die Polizei auch schon verloren. Was Sie sagen mit diesem, oder vielmehr, was Sie da zitiert haben als Polizeibegründung, man ist ja sowieso in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist aber natürlich ein temporärer Akt. Also man ist an dem Tag in der Situation für etwas auf die Straße gegangen. Vielleicht denkt man schon 2 Wochen, 2 Jahre, 20 Jahre später darüber ganz anders. Aber das ist halt in der Welt dann.
Ja gut, aber das ist ja so, wenn man auf eine Demo geht, dann gibt's ja Bilder in der Zeitung und wird ja nicht auf jede Demo lauter gepixelte Gesichter gezeigt, sondern ich meine, ich erkenne mich ja auch auf alten Bildern so 3 Leute weiter von Rudi Dutschke und das ist ja nun 50 Jahre her und mir ist es ja auch peinlich, aber es ist so.
Ihnen ist peinlich, neben Rudi Dutschke gesehen zu werden heute?
Ja doch, dass ich Ho Chi Minh und USA, SASS und all diesen Krempel da, das ist ja furchtbar.
Okay, gut, also von der innerlichen Seite, aber das mit Rudi Dutschke war okay.
Das war okay.
Gut. Aber heute, Essen, ganz konkreter Fall, wenn die Polizei also ein Foto macht, das ist die Rechtslage, ist das sozusagen eng eingegrenzt. Wenn die Presse ein Foto macht, ist es das nicht. Da ist es öffentliches Interesse. Das ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen schizophren, oder?
Ja, es wirkt schizophren, aber schauen Sie mal, die Presse macht ein Bild. Ja, die Fotografen suchen tolle Motive, ein super Plakat, aus einem bestimmten Blickwinkel, das ist die Demo groß oder klein oder was auch immer. Das ist jedenfalls, es soll ein tolles Bild werden. Die Polizei, nehme ich an, sucht da eher Gesichter. Und sagen wir, wenn die Polizei flächendeckend Demonstrationen dokumentieren dürfte, dann wäre es ja möglich, mit Gesichtserkennungssoftware vollkommen auszuwerten, wer auf so einer Demonstration ist, ob der nun oder die irgendwas Falsches gemacht haben oder nicht. Und ich glaube, dass wir dem schon entgegentreten sollten. Das sollte nicht erlaubt werden. Und es fängt dann eben bei solchen PR-Fotos an. Während den Anfängen, ich meine das nicht, das ist doch eigentlich schon, da beginnt die Übergriffigkeit des Staates, da ist unser Rechtsstaat auf dem Posten und ich hoffe, dass die Richter das auch so sehen werden.
Aber eigentlich muss man das auch noch mal ein bisschen weiterdenken, fürchte ich. Sie haben das Stichwort der Gesichtserkennung angesprochen. Wahrscheinlich müssen wir wirklich uns überlegen, welche Schutzmaßnahmen der Privatsphäre es gibt in Zeiten, in denen halt unglaublich viel und von allen Ecken und Enden fotografiert wird, ja auch privat fotografiert wird. Das kann ja auch sein, dass da jemand Privatfotos macht, das postet und durch irgendeine Gesichtserkennungssoftware da ganz andere Erkenntnisse irgendwann gewonnen werden. Also, dass wir unabhängig eigentlich von der Frage, wer macht ein Foto, uns darum kümmern, von wem wird ein Foto gemacht und wie sichern wir dessen Privatsphäre? Dessen
richtig, also ein autoritärer Staat könnte alle Facebook-Posts, Stichfunk-Demonstrationen gegen rechts auswerten, plus alle von Pressefotos gemacht und wir hätten ein ähnliches Ergebnis, als hätten sie die Fotos selbst gemacht. Wenigstens dürfen sie es nicht selber tun. Wie man weitergeht, ja, darüber müssen wir alle mal nachdenken.
Ich hab einen Gedanken, den habe ich vorhin gegenüber meiner Redakteurin geäußert. Dann hat sie gesagt, na, jetzt klingst du aber wirklich echt kulturpessimistisch wie so ein alter weißer Mann, aber ich sag's jetzt trotzdem. Ich glaube, ein Grundübel unserer Zeit liegt darin, dass wir so unglaublich viel fotografieren und nicht nur das tun, sondern dann auch noch unglaublich viel posten.
Ja, ich bin selbst schuld. Ich kann es dir nicht kritisieren. Ich mach's ja selber. Wenn ich irgendwo war, dann boing, es ist auf Facebook. Ja, wenn Sie wollen, Grundübel unserer Zeit. Man könnte aber auch sagen.
Also Grundübel unserer Zeit meine ich auch deshalb, weil ich häufig den Eindruck habe, man erlebt den Moment gar nicht mehr als Moment, sondern erlebt den Moment als Kulisse für das richtige Foto, damit man diesen Moment für immer festhält.
Das stimmt. Ich war im Louvre und habe mir die Mona Lisa angucken wollen. Das war gar nicht möglich, weil alle Leute ihre trotz Verbots, nicht, ihr Handys hochhielten. Ich bin relativ klein, also war nichts mit Mona Lisa.
Okay. Wir machen übrigens jetzt gleich hier unser Instagram-Foto. Also folgen Sie Corbinian Frenzel auf Instagram. Dann sehen Sie, wie formidable wir hier im Studio sind. Und gleich wird es noch schöner. Vor allem wird es voller. Wiebke Poromka und Rainer Pöllmann kratzen schon quasi an der Studiotür. Sie erfahren gleich, warum. Wir reden über die ganz wunderbare Sortierung, die dieser heutige Tag mit sich bringt im großen Meer der kulturellen Angebote. Seit 2 Stunden kennen wir die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Seit 1 Stunde kennen wir die Träger des Premium Imperiale, eines der wichtigsten internationalen Kulturpreise. 2 berufene Stimmen haben wir deshalb mit am Tisch. Literaturredakteurin Wiebke Poromka, schönen guten Tag. Und Rainer Pöllmann aus der Deutschlandfunk Kultur Musikredaktion. Musikredaktion mit gutem Grund. Eine der Preisträgerinnen des Premium Imperiale ist eine sehr bekannte Deutsche, Rainer Pöllmann, Anne-Sophie Mutter.
Die bekannteste, nicht nur deutsche Geigerin, glaube ich, also ich will nicht sagen weltweit bekannteste, aber da rangiert sie schon auch in dieser Rangliste ziemlich weit oben. Ja, Anne-Sophie Mutter bekommt den Premium Imperiale, der Begriff finde ich nach wie vor irgendwie ein bisschen komisch, aber er wird halt vom japanischen Kaiserhaus ausgelobt und in 5 verschiedenen Kategorien. Und die Musikpreisträgerin ist in der Tat Anne-Sophie Mutter. Keine ganz exzentrische Auswahl, aber eine durchaus vertretbare.
Gibt es da eine Begründung oder gibt es erstmal den Namen?
Die Begründung, die bei der bei der Bekanntgabe des Preises, die an verschiedenen Orten weltweit zeitgleich stattfindet, also das ist schon eine große Show, die da gemacht wird, die da als offizielle Begründung genannt wurde, habe ich jetzt gar nicht mal präsent, weil sie eher sich im Allgemeinen Wertschätzenden bewegt. Aber man kann schon sagen, dass Anne-Sophie Mutter einfach wirklich eine herausragende, und zwar seit über 40 Jahren herausragende Interpretin, Instrumentalistin ist. eines der Aushängeschilder der klassischen Musikkultur und insofern geht das vollkommen in Ordnung.
Sie haben es gesagt, gleichzeitige Preisverleihung in den Weltmetropolen, in Paris, in New York, in eben auch Tokio, da kommt der Preis ursprünglich her und wir werden später im Programm heute Abend in Fazit Ihnen auch noch über die anderen Preisträger im Bereich der Kunst, im Bereich der Architektur beispielsweise berichten und erzählen. Wir wechseln jetzt erstmal das Genre sozusagen und schauen auf den, ich muss gucken, es ist ein imaginärer Bücherstapel, den Wiebke Poromka dabei hat. Es wären sonst 6 Bücher auf ihrem Tisch, aber ich weiß, dass sie alle gelesen hat. Die Bücher, die in die Endauswahl für den Deutschen Buchpreis gekommen sind, die sogenannte Shortlist mit gleich 3 Autorinnen, Autoren, die mit ihrem allerersten Roman auf der Liste landen. Das sind schon Überraschungen, oder?
Das war eine faustdicke Überraschung. Als ich heute Morgen um 10 die Liste gesehen habe, habe ich mich sehr gewundert, wie auch, glaube ich, einige andere Menschen, die darauf geschaut haben. Aber ich habe mich gleichzeitig auch gefreut, weil das ein Generationenwechsel ist, der da vollzogen wird, den die Jury auch explizit in ihrer Jurybegründung manifestiert hat, den ich für ganz erfrischend halte. Weil das sind durchaus ganz wesentliche Bücher, die da draufstehen, die wesentliche Themen verhandeln, wie zum Beispiel Fragen der Identitätspolitik oder der Herkunft. Fragen eben, welches Gepäck nehmen wir mit, wie bestimmt sozusagen dieses Gepäck, wie wir weiterleben können. Es geht um Rassismus und das aber eben in so einer wirklich locker leichten Form teilweise und auch mit sehr viel Humor. Ein Roman zum Beispiel erzählt aus der Perspektive eines Profifußballers, eines österreichischen Spielers, der in der Premier League spielt, zugleich so einen bosnischen Hintergrund hat.
Das ist Tonio Schachinger?
Tonio Schachinger, genau.
Ja, nicht wie ihr. Ja.
Genau. Dann gibt es einen Roman von Jackie Tome, Brüder heißt der, der spielt in der ehemaligen DDR und erzählt über 2 Brüder, die mit dunkler Hautfarbe aufwachsen, haben den gleichen Vater, kennen sich aber nicht. Das war ein senegalesischer Student und die Frage ist eben, welche Rassismuserfahrungen machen die? Und erstaunlicherweise ist das ein Thema in diesem Roman, aber nur ein Thema von vielen. Und das lese ich tatsächlich als so ein Zeichen der Hoffnung, weil wenn man jetzt auf den Osten guckt, auf die Wahlergebnisse oder auch auf das Bild, was sich bei uns vielleicht manifestiert vom Osten, dann sieht man eben, es kann auch unproblematischer sein.
Ich schaue mal auf Ellen Posener. Diese Listen haben ja auch immer die Funktion, dass man weiß, was man mal wieder so in die Hand nehmen sollte. Funktioniert das bei Ihnen?
Ja, doch, gelegentlich. Wenn ich eine gute Besprechung lese, höre oder so eine Liste, kommt es eben auch auf den Stapel, der neben meinem Schreibtisch liegt. Ich schaffe vielleicht 20 Sachbücher und 4 Romane im Jahr, aber ja.
Okay, das ist die Gewichtung, 20 Sachbücher, 4 Romane. Ja. Da muss natürlich Wiebke Poromka jetzt noch einigermaßen werben, damit es dann einer dieser 6 auch bei Ihnen in die Top 4 schafft des Jahres 2019. Ich höre so ein bisschen raus, Wiebke Poromka, Sie begrüßen das, dass es schon so ein bisschen Message mitgibt. Also schon den Versuch, auch ein bisschen was mitzugeben mit dieser Auswahl. Ellen Posner, ich hoffe, ich stoße Sie da nicht in eine Ecke, aber ich könnte die Vermutung haben, dass Sie da bei solchen Versuchen manchmal so leicht verstimmt sind.
Bei was für Versuchen?
Naja, also wenn man irgendwie versucht, so gerade so, ich zitiere mal, was Sie gerade gesagt haben, Wiebke Poromka, also diese Frage, ja, also eine Reaktion auf Wahlergebnisse im Osten, dass man versucht, ein anderes Bild zu vermitteln, könnte natürlich auch was Pädagogisches haben.
Verlasse ich mich einfach drauf, dass das hier nicht der Fall ist. Ich meine, das letzte Buch, was nur halbwegs aktuell war, Roman jetzt, was ich gelesen habe, war, glaube ich, Julie C., dieses Buch,
Unterleuten.
Das große Brandenburg-Buch.
Ja, das große Brandenburg. Also, ich fand das sehr, sehr amüsant und fühlte mich eigentlich gar nicht belehrt. Und trotzdem ist ja eine Menge drin an Beobachtungen. Also es kommt sehr drauf an. Und ich meine, Charles Dickens, um mal ganz weit zurückzugehen zu den alten weißen Männern, da ist schon
Shortlist 1800. Nein, warte mal.
Ja. Naja, Sie haben vollkommen recht, wenn man in die Literaturgeschichte guckt, Büchner hat auch als sehr junger Mann seine großen Dramen geschrieben.
Er hatte ja auch nicht sehr viel mehr Zeit. Ja.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil Sie gerade gesagt haben, werben für die Liste. Ich will natürlich auch dafür werben, dass man auch die Bücher jenseits dieser Liste lesen soll, weil das ist ja immer diese Ambivalenz, gerade von Longlist und Shortlist vom Deutschen Buchpreis, weil die so eine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, ist es natürlich für all jene, die da nicht drauf sind, wirklich sehr, sehr schwierig, weil die es noch schwerer haben, auf die Schreibtische oder in die Betten der Leser zu kommen, als sie das ohnehin schon haben. Und natürlich ist das auch eine subjektive Auswahl. immer so eine Liste. Das ist nicht, das ist kein 100-Meter-Lauf, wo am Ende wirklich die 6 Besten gewinnen.
Und da gibt es natürlich schon einen grundsätzlichen Unterschied zwischen so einem jährlich verliehenen Preis oder auf die jährliche Produktion, Neuproduktion verliehenen Preis und so einem Lifetime Award, wie es zum Beispiel der Premium Imperial ist, aber auch einige andere Preise, die auch Anne-Sophie Mutale schon gekriegt hat. Im Juni erst der Polar-Musikpreis, vor 10 Jahren ungefähr der Siemens-Musikpreis, alle immer so als Nobelpreise der Kultur, der Musik apostrophiert. Das sind Lifetime Awards, die sind so ein bisschen aus dem alltäglichen Geschehen enthoben und sollen tatsächlich eben über Jahrzehnte hinweg eine Würdigung darstellen, aber eben auch über Jahrzehnte hinweg gültig bleiben. Mhm.
Aber mal in Anlehnung daran, wenn man einen Preis kriegt, kriegt man ja auch gerne dann den nächsten.
Also hast
du einen Preis am Schuh, hast du einen Preis am Schuh, möchte ich mal in Anlehnung an einen anderen Spruch sagen.
Das ist in der Musik so wie überall.
Ja, okay. Wiebke Poromka, die 6, die man lesen soll, Sie haben einen Titel genannt, finden Sie auch bei uns auf der Website, finden Sie auch bei uns auf Social-Media-Kanälen von Deutschlandfunk Kultur. Jetzt dürfen Sie noch eine Empfehlung geben von einem Buch, das man unbedingt lesen muss, das nicht auf dieser Liste steht.
Das nicht auf dieser Liste steht? Oh, dann empfehle ich von Ulrike Dresner, Der Kanalschwimmer. Das ist deswegen interessant, weil es eigentlich eine alte Geschichte erzählt, nämlich Männer, die gegen das Meer oder gegen Meerungeheuer kämpfen, um sich so der eigenen Existenz zu beweisen, und sie holt dieses männlich dominierte Thema in einen, sozusagen eignet sich das an und verleiht ihm so einen ganz poetischen Ton, der wirklich was Neues ist.
Darf ich dazu was sagen?
Ja, gerne.
Gerade heute hat eine Frau, eine Amerikanerin, den Kanal 4-mal hintereinander durchschwommen.
Das glaube ich nicht.
Nonstop. Eine Frau, die gegen den Krebs angekämpft hat. Toll. So von wegen Männer und das Meer. Ich sag ja nur.
Ja, aber da sehen wir, dass da sozusagen in der Literatur, ich habe ja über die Literatur gesprochen, und wir sehen, damit wird der Roman ja nochmal wieder aktueller, weil er sich in der Wirklichkeit abbildet.
Ich spüre, wir haben über so einiges gesprochen. Vielen Dank, Rainer Pöllmann. Vielen Dank, Wiebke Poromka. Israel wählt heute ein neues Parlament, und wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, haben die Israelis das nicht schon im Frühjahr gemacht? Ja, genau, so war es, aber es gab ein kleines Problem, es gab nämlich kein klares Ergebnis, weswegen Dauerregierungschef Benjamin Netanyahu gleich nochmal wählen ließ. Es könnte aber genauso unklar ausgehen heute wie im Frühjahr. Netanyahus Likud liegt etwa gleich auf mit dem oppositionellen Bündnis der Mitte, so der eigene Name von Ex-Militärchef Benny Gantz. Alan Posener, was sollte man denn Israel wünschen? Alles besser außer Bibi, außer Benjamin Netanyahu?
Ich fürchte, dass meine israelischen Verwandten das so sehen, aber von außerhalb bin ich nicht sicher. Man muss eins sagen, dass unter Benjamin Netanyahu es weniger tote Israelis gegeben hat als unter irgendeinem anderen israelischen Premierminister, den heiligen Rabbin eingeschlossen, und auch weniger tote Araber. Der hat also, die Israelis fühlen sich heute sicherer als je zuvor. Und darauf stellt er auch seinen ganzen Wahlkampf ab. Das ist eine Leistung. Hier wird Netanyahu oft so als ein rechtskonservativer, strammer Nationalist und so weiter. Tatsächlich ist er ein sehr vorsichtiger Mensch, der weiß, dass eigentlich die Situation nicht zu lösen ist und was man sie managen muss, dass möglichst wenig dabei kaputt geht. Und ich glaube, dass er darin sehr erfolgreich gewesen ist.
Aber darf ich kurz einhaken? Ja, Erfolg kann man ja immer unterschiedlich messen. Das ist natürlich ein Kriterium, wie viele Menschen sind gestorben. Aber es hat natürlich einen politischen Preis. Es hat einen Preis auch für die Lebensrealität vieler Palästinenser, die sich verschlechtert hat, indem sich nämlich ihre Gebiete eben zerstückelt wurden durch Siedlung immer mehr, durch den Mauerbau dergleichen. Es gibt, um mal das von der Sicherheitsfrage wegzubewegen, eine tiefe soziale Spaltung in der israelischen Gesellschaft, unter anderem auch wegen der enormen Sicherheitskosten. Also ganz so glänzend, finde ich, fällt diese Bilanz da nicht aus.
Nein, aber man muss auch sagen, dass die Blau-Weiß von Benny Gantz, Ex-General, in der Frage der Sicherheit eher falkiger ist als Netanyahu. Also als Netanyahu jetzt gesagt hat, er will das Jordantal annektieren, hat Blau-Weiß gesagt, das fordern wir schon lange. Warum machst du das nicht du kannst es ja mit einem Federstrich machen. Und die haben natürlich recht, er könnte es und er macht es nicht. Also ist in Hinsicht auf die Situation der Araber und der Palästinenser, glaube ich, passt kein großes Blatt Papier zwischen Blau-Weiß und zwischen dem Likud von Netanyahu. Der Punkt, um den sie streiten, es ist ja interessant, Netanyahu muss ein Bündnis bilden mit einigen religiösen Parteien und die wollen als Preis dafür, dass ihre Söhne und Ehemänner nicht zum Militär wollen. Und Blau-Weiß verbündet sich mit dem Urfalken, dem Erzfalken Avigdor Liebermann, weil er sagt, alle müssen zum Militär. Mhm. Und weil sie alle Israelis, die etwas gegen die Haredim haben, gegen die Ultraorthodoxen und so weiter, sagen, ja, sollen sie bloß zum Militär. Übrigens finde ich das auch. Das Militär ist der große Schmelztiegel. Aber manche könnten sagen, manche religiös denkenden Leute, das ist militaristisch, nicht? Ja.
Aber das ist doch politisch interessant, dass wir da gerade die Auswahl haben zwischen im Prinzip verschiedenen Spielarten von Mitte bis rechts, ja, plus der großen Trennfrage, wie hältst du es mit der Religion? Mhm. Ja, also wie viel orthodoxes Judentum wollen wir in dieser Gesellschaft akzeptieren? Das ist ja das eine große Thema, das sehr viel größer geworden ist in diesem Wahlkampf, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bin ich auf der Hoffnung, aber wahrscheinlich ist das dieser leicht verklärte europäische Blick. Was ist denn eigentlich mit einer israelischen Linken, mit Leuten, die wie in den 90er Jahren sagen, wir strecken die Hand aus, die sagen, es kann nicht immer so weitergehen in dieser Eskalationslogik und wir müssen dafür auch bereit sein, Zugeständnisse zu machen. Die sind vollkommen weg.
Die Linke, die Linke, die Partei von Ben-Gurion, die Partei der Staatsgründer, die Partei der großen Erfolge im Sechstagekrieg, im Unabhängigkeitskrieg, sie ist weg vom Fenster. Die Partei, die den sogenannten Friedensprozess eingeleitet hat, sie ist weg. Und warum ist sie weg? Beispielsweise, weil in Ramallah ein Palästinenser, der Präsident sitzt, Mahmoud Abbas, der für 4 Jahre gewählt ist und mittlerweile 15 Jahre im Amt ist. Nie wieder hat es eine Wahl gegeben, weil in Gaza-Stadt eine Regierung sitzt, der Hamas, die gar nicht vorhat, überhaupt wählen zu lassen.
Also es ist ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ne? Also man könnte wirklich sich auch fragen, dass möglicherweise die Hamas eine solche gefestigte Stellung hat und dass die Palästinensergebiete nicht so richtig vorankommen, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie nicht richtig vorankommen können und dass diese alte Eskalationslogik eben auch von diesen, ich gebe Ihnen da recht, von diesen wirklich nicht positiven Kräften für das palästinensische Volk, das nach wie vor instrumentalisieren können, sagt, guckt euch die Israelis an und ihr müsst hinter uns stehen.
Ja, das machen die natürlich, aber die, ehrlich gesagt, Hamas ist gewählt worden, einmal auch vor 15 Jahren, weil die bisherige Verwaltung einfach korrupt war, also die palästinensische Verwaltung und nicht, weil Israel irgendwie der große Buhmann war. Und weil die korrupt sind, lassen sie in Ramallah nicht noch einmal wählen. Aber gut, Henne-Ei-Probleme kann man noch ewig genau diskutieren.
Und kleine Fußnote Korruption, da war auch noch mal was mit Benjamin Netanyahu.
Aber der Punkt ist, Netanyahu könnte vor Gericht gestellt werden oder er könnte abgewählt wegen Korruption. Das möchte ich mal. Wenn das in den palästinensischen Gebieten möglich ist, dann gibt's Frieden.
Aber höre ich Sie schon so ein bisschen raus? Also wären Sie da bei mir, dass eigentlich dieses Israel der 90er Jahre auch, oder gehen wir noch weiter zurück, der Staatsgründer Ben-Gurion und dieser Grundhaltung da auch der Arbeitspartei, dass das eigentlich das sympathischere und irgendwie schönere Israel ist und dass wir da doch irgendwie beobachten, dass sich dieses Land einkapselt und abwendet auch von vielerlei in der Welt, von auch im Prinzip von liberalen Ideen?
Nein, also das Israel der Gründerjahre war nicht liberal, sondern quasi sozialistisch. Das war beherrscht von der Histadrut, von Ben-Gurions Gewerkschaft, das war seine Machtbasis. Es gab und die große Leistung neben dem Erhalt des Friedens von Benjamin Netanyahu, als er in den 90er Jahren schon mal Premierminister war, die Liberalisierung der israelischen Wirtschaft. Israel ist heute der größte Start-up-Staat der Welt. Mhm. Kein deutsches Auto fährt ohne israelische Software von Militäranwendungen, Satelliten und so weiter, mal ganz abgesehen.
WhatsApp.
Und das hat Benjamin Netanyahu mit der Liberalisierung in den 90er Jahren bewirkt. Und ich glaube, dass Israel heute Tel Aviv, die Hauptstadt der weltweiten Schwulenbewegung, solche Sachen sind möglich geworden, so komisch es klingt, durch diese rechtsnationale Likud. Möglicherweise gegen ihre eigene Intention, aber was in dem doch sehr muffigen Ben-Gurion-Israel, wo die Beatles nicht auftreten durften, nicht wahr? Weil lange Haare waren des Teufels. It's complicated.
Wir hätten jetzt noch eine absurde, aber wahre Geschichte. Die geht so. Da kämpft die EU-Kommission gegen den Kommunikationsriesen Apple, weil Brüssel den schweren Verdacht hat, die Amerikaner drücken sich um die Steuer in Irland. Dort haben sie nämlich ihren europäischen Sitz. Erwirkt 13 Milliarden Euro Nachzahlung für Irland. Und dagegen zieht heute nicht nur Apple vor den Europäischen Gerichtshof, das kann man ja in gewisser Weise nachvollziehen, sondern auch Irland. Irland will das Geld nicht. Herr Posener, obsiegt da die alte Sorge um den berühmten Standortvorteil?
Ja, das würde ich sagen. Die Iren, als sie in die EU eintraten, was hatten sie schon? Ich meine, Landwirtschaft.
Schafe, ja.
Ja, also ich übertreibe, aber Landwirtschaft und der Gedanke, das zu tun wie Luxemburg zum Beispiel, das ja seit langem davon profitiert, von niedrigen Steuern, die sie den Unternehmen anbieten und ähnlichen, lag nah. Und also ein englischsprachiges Land, das aber sehr viel weniger besteuert als Großbritannien. Und damit haben sie Facebook angezogen, Apple und einige andere. Ich fand das eigentlich ein good career move, wie man sagt. Nachvollziehbar.
Ja, das war sozusagen der career move zum Beginn der Karriere. Ja, Berufsstarter Irland in der Europäischen Union, damals noch Gemeinschaft. Aber man kann ja auch sagen, irgendwann ist damit auch mal Schluss.
Ja, und ja, insbesondere wenn diese Unternehmen faktisch nirgendwo dann Steuern bezahlt haben. Ich glaube, der entscheidende Punkt, was jetzt ist, ist, dass die amerikanische Gesetzgebung sich geändert hat. Jetzt müssen alle amerikanischen Unternehmen und übrigens auch alle amerikanischen Staatsbürger, egal wo sie wohnen, in Amerika Steuern zahlen. Es sei denn, sie können nachweisen, dass sie woanders Steuern zahlen, dann wird es verrechnet. Mhm. Ist eigentlich eine irre Geschichte. Und es trifft natürlich gerade diese Unternehmen. Also wenn sie nicht in Amerika Steuern zahlen wollen, sollten sie in Europa Steuern zahlen. Und da, finde ich, sollten wir hinterher sein. Nichts gegen Amerika, aber ich finde, wenn sie das Geld hier erwirtschaften, sollten sie es auch hier in Europa zahlen. Das schmeckt den Iren vielleicht nicht, aber da Apple und Co. sowieso jetzt Steuern zahlen müssen, entweder an Herrn Trump, dann sollen sie es ruhig dann
an dann lieber hier. So argumentiert Apple, die sagen, hey, wir zahlen dafür, erstens zahlen wir dafür Steuern in Kalifornien, zweitens, so viel Wertschöpfung ist hier gar nicht, liebe Europäer, das ist im Prinzip nur eine Art Vertriebszentrale, um die Dinger zu verkaufen. Das müssen am Ende wirklich die Luxemburger Richter sich nochmal genau anschauen, ob das irgendwie plausibel ist, diese Erklärung. De facto weiß man, wie wenig Steuern, man kann das ausrechnen pro Gerät, wie wenig Steuern Apple bisher gezahlt hat.
Und dabei sind sie so teuer, nicht?
Genau, also da ist eine ordentliche Marge drin. Es ist jetzt nicht so, dass man Apple damit wahrscheinlich in den Ruin stürzen würde. Aber diese Logik, die ja grundsätzlich dahinter steckt, diese Standortlogik. Ich wurde jetzt von Hörern in letzter Zeit regelmäßig kritisiert, weil ich Gerhard Schröder zu positiv darstelle. Achtung, zuhören, ich sage jetzt mal was Negatives über Gerhard Schröder, weil der war nämlich auch so einer dieser Protagonisten, vor allem noch als Ministerpräsident in Niedersachsen in den 90ern, der immer gesagt hat, der Standortvorteil und dergleichen. Womit man sich ja in einen ganz gefährlichen Wettbewerb begibt, weil es im Zweifel immer nach unten geht.
Ja, das stimmt. Es stimmt, es sind zwei Seiten. Auf der einen Seite solche Länder wie Polen, wie Ungarn, wie eben Irland, die neuen Mitglieder in der EU. Was hatten sie schon? Alles war schon in Deutschland. Sie hatten wieder die Banken, die waren in London, Paris und Frankfurt. Sie hatten nicht die großen Unternehmen, die saßen eben in Wolfsburg und da unten in Baden-Württemberg und so weiter. Womit konnten sie punkten? Mit niedrigen Löhnen und mit niedrigen Steuern. Und ich finde, diesen Wettbewerbsvorteil sollte man ihnen gönnen. Vielleicht nicht auf Dauer. Aber als Einstieg schon.
Okay. Zum Beginn der Berufslaufbahn von jungen EU-Mitgliedstaaten und anderen. Alan Posener sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Journalist, Autor und, wie Sie uns anfangs erzählt haben, heute weniger Autor als vor allem Musiker. Ja. Mit Ihrer Band geht's weiter. Heute Abend proben, haben Sie gesagt?
Ja, heute Abend proben wir, weil wir am Sonntag im Rickenbackers an der Berliner Bundesallee auftreten. Und wenn Hörer vorbeikommen wollen, wäre es natürlich toll.
Das machen wir sozusagen immer als Kulturtipp, dass Sie uns jedes Mal, wenn Sie da sind, sagen, wo Sie wieder auftreten. Und irgendwann müssen Sie mal mit Ihrer Band kommen und hier ein bisschen vorspielen.